Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir präsentieren Ihnen eine neue Folge unserer Serie Paragraph Literatur – Bewusstes Publizieren. In unseren Sendungen werde ich mit Nadja Kobler-Ringler über die rechtlichen Probleme sprechen, denen man beim Publizieren begegnen und wie man ihnen vorbeugen oder mit ihnen umgehen kann, falls sie bereits aufgetreten sind. Wir beleuchten Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen. Meine überaus kompetente Gesprächspartnerin ist Dr. Nadja Kobler-Ringler von der Kanzlei Kobler. Sie ist Autorin, Lektorin und Anwältin und als solche wird sie mit mir über Herausforderungen, Überlegungen und Vorkommnisse sprechen, denen Autoren, Self-Publisher, Herausgeber, aber auch Blogger und Influencer gegenüberstehen. Heute werfen wir einen Blick auf typische Inhalte von Verlagsverträgen und wollen schauen, was in einem guten Vertrag gehört und wo typischerweise Fallstricke lauern. Es werden sich sicher viele weitere Aspekte ergeben. Nadja, ich freue mich, dass du wieder in unsere Sendereihe gekommen bist und hier versuchen wirst, meinen Fragen, die sich auch aus meiner Rolle als Autor, Herausgeber und zum Literaturbetrieb gehörend, zu beantworten. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch. Schön, dich wiederzuhören.
Nadja, also nochmal vielleicht auch an alle unsere Zuhörer. Willkommen bei Paragraph Literatur. Bewusstes Publizieren und wir sind ja relativ neu auf Literaturradio Hörbahn. Schön, dass uns schon so viele Leute beim ersten Mal zugehört haben und auch sicher heute wieder dabei sind. Bevor wir uns auf das Thema Verlagsvertrag stürzen, könnten wir ganz kurz ansprechen, dass es noch einen kleinen Nachtrag und vielleicht einen wichtigen Nachtrag zur letzten Sendung, die sich mit dem Publizieren mit Hilfe künstlicher Intelligenz beschäftigt hat, gibt. Kannst du uns da weiterhelfen?
Wir hatten so die Sendung ein bisschen damit beschlossen, dass es für alle im Literaturbetrieb sicherlich sinnvoll ist, die Augen und Ohren offen zu halten nach neueren Rechtsentwicklungen, insbesondere auf EU-rechtlicher Ebene. Und da hat sich tatsächlich was getan. Die sogenannte KI-Verordnung oder KI-Richtlinie ist einen weiteren Schritt in Richtung Inkrafttreten gegangen. Es ist angedacht, die besprochenen Probleme anzugehen, insbesondere im Bereich der generativen KI, also derjenigen, die wirklich aus Training heraus etwas Neues schafft. Vor allen Dingen diese etwas rechtlich problematische Frage, wie lernt so eine KI oder welcher Quellen bedient sie sich eigentlich, diese Frage anzugehen. Und ganz im Sinne dessen, was wir besprochen hatten, sollen dort Pflichten bestehen, offenzulegen, aus welchen Quellen sich die KI trainiert oder womit sie gefüttert wurde, um eben dann Ergebnisse zu präsentieren. In der KI-Richtlinie selber werden auch viele, viele, viele andere Themen angesprochen werden, aber das ist für mich so der eine Punkt, der im Nachgang zur letzten Sendung noch wichtig ist zu erwähnen. Mhm. Also dranbleiben, wenn das kommt, kann das für Urheberinnen und Urheber interessant werden. Und kann eben auch maßgeblich dazu beitragen, zu entscheiden, ob und in welcher Form Urheberrechte an solchen Arbeitsergebnissen einer solchen generativen KI dann entstehen können.
Wunderbar. Und wir werden ja auch im Gespräch über die Verträge vielleicht auf die ein oder andere Floskel zurückkommen, die damit auch zu tun hat.
Ganz genau.
Ja, dann können wir uns jetzt tatsächlich der Situation widmen, die ja eigentlich für jeden, der schreibt und seine Bücher auch in die Welt bringen will, ganz schön ist, nämlich ich kann einen Verlagsvertrag unterschreiben. Der Verleger oder der Verleger hat gesagt, ja, ich interessiere mich dafür, hier guck mal in den Vertrag und wenn du den unterschreibst und ich den unterschreibe, dann kommen wir ins Geschäft. So, und jetzt kommst du.
Jetzt komme ich und verderbe allen den Spaß daran. Nein, natürlich nicht. Also die erste Reaktion als Autor sollte immer erstmal sein, so einen kleinen Freudentanz aufzuführen. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass ich auf einen richtig guten Verlag gestoßen bin, der mein Buch ganz sorgfältig in die Hand nimmt und mit viel Liebe auf den Markt bringt und ihm alle Chancen einräumt, ein gutes Buchbaby zu werden. Man sollte allerdings bei aller Freude und allen Freudentänzen vor der Unterschrift noch mal sehr genau lesen. Es gibt ja nun verschiedene Typen von Verlagen. Ich kann mich für solche Typen von Verlagen sehr bewusst entscheiden. Ich kann aber auch darüber stolpern oder ich kann eine Fehlvorstellung von dem haben, was der Verlag tut. Und wir gehen mal immer von dem Klassiker aus, einen Standard-Verlagsvertrag, in dem das Wort Verlag tatsächlich von Vorlegen kommt, also ein Verlag, der mein Manuskript annimmt, um es zu lektorieren, zu korrigieren, zu setzen, mit einem Cover zu versehen und als klassisches Buchbaby im Print, Taschenbuch auf den Markt zu bringen und schauen uns dann an, wo rechts und links vielleicht Fallstricke lauern, dass man davon wegkommt. Tatsächlich ist es so, dass diese Grundidee von Verlag schon im Wort Verlag drinsteckt, kommt ja von Vorlegen. Also jemand legt alles für mich aus und er verspricht sich etwas davon, nämlich einen betriebswirtschaftlichen Gewinn. Und in diese Grundvorstellung ist dann auch das Verlagsgesetz hineingewachsen. Das Verlagsgesetz stößt also immer dann an seine Grenzen, wenn moderne Verlags Strukturen von dieser Grundidee, einer macht alles fürs Buch, abweichen. Wir gucken uns also immer den Standard an und überlegen, was ist die Abweichung. Und wenn du mich jetzt fragst, was ist denn nun eigentlich die zentrale Pflicht oder das zentrale Recht, was ich mit so einem Verlagsvertrag bekomme? Ja, dann ist das eigentlich, mein Buch am Markt zu sehen. Und für jeden Verkauf gutes Geld zu bekommen.
Ja, ich kann mich, also an der Stelle kann ich mich an eine Situation erinnern, ganz kurz geschildert. Ich war noch der Leipziger Buchmesse vor einigen Jahren, saßen zusammen in einer Cafeteria, setzten sich zwei Leute zu uns, ein Papa mit seiner Tochter, die Tochter war vielleicht so 16, und sie hatte ein Buch geschrieben, wir kamen ins Gespräch und sie wollten jetzt gerade zu dem Verleger gehen und den Vertrag unterschreiben. Und dann haben wir gesagt, na, das ist ja toll, was für Verlag. Und dann sagte er irgendeinen Namen, den ich nicht kannte. Und dann kam aber nach und nach raus, er hätte dann auch entsprechend Geld eingepackt, weil das würde jetzt 18.000 Euro kosten. Und dann aber seine Tochter möchte so gerne publizieren und so weiter und so fort. Und so. Und wir saßen da mit unserem Würstchen vor der Nase und haben gedacht, na, geht's noch? Und dann haben wir in Anwesenheit der Tochter, die uns, glaube ich, steinigen wollte und was weiß ich was, dem Mann erklärt, wie das eigentlich funktioniert, was du jetzt gerade uns erzählen willst.
Ja, ganz genau. Wobei, da klang jetzt so eine gewisse Entrüstung bei dir durch. Die Entrüstung ist nachvollziehbar, weil wir das alle noch so gewohnt sind. Verlagsvertrag heißt, ich gebe mein Manuskript ab, bekomme irgendwann ein fertiges Buch, auf dem mein Name steht und bekomme dann mindestens einmal im Jahr eine Honorarabrechnung, egal in welcher Höhe. Das ist die Grundvorstellung. Der enorme wirtschaftliche Druck im Verlagsbereich hat natürlich dazu geführt, dass Verlage Werke heute strenger kalkulieren, als das vielleicht früher der Fall war. Und tatsächlich hat es auch schon zu Zeiten eines Ferdinand Tönnies oder anderer großer Autoren immer wieder Ansinnen von Verlegern gegeben, der Autor möge sich in irgendeiner Form an den Kosten beteiligen. Die Idee ist also nicht falsch und auch nicht fremd und auch nicht neu.
Ich war entrüstet über den
Ja,
Betrag, muss ich gestehen.
genau, das ist es. Und es ist auch immer eine Frage des, weiß ich, was auf mich zukommt? Brandgefährlich sind eigentlich nur die Verlagsverträge und undurchsichtig und aus meiner Sicht auch nicht ganz fair sind eigentlich nur die Verlagsmodelle, die nicht von Anfang an offen kommunizieren, was geht und was nicht geht.
Ja.
Ja, bei denen also ein Standard verkauft wird nach außen hin und im Verlagsvertrag steckt dran doch drin, dass ich mich an den Kosten beteilige, sogenannter Druckkostenzuschussverlag. Den
Genau.
kann ich auch seriös führen,
Natürlich, ja.
selbstverständlich, indem ich auf die Autoren zugehe und sage, wenn du mir nur das Manuskript gibst, zahlst du für das, das, das und das. Und wenn du mir das Manuskript schon lektoriert gibst und kein Lektorat mehr von mir will, zahlst du das eben nicht. So, ne? Also du merkst, da ist jetzt ganz viel Spielerei mit dabei, wie so ein Setzkastenmodell. Wenn das offen kommuniziert wird, why not? Wenn es versteckt wird, dann ist es mies. Und ich kann deine nächste Frage quasi riechen. Was war das Extremste, was da je auf meinem
Ja,
Schreibtisch
bitte.
gelandet ist? Das war der echte Brüller. Ist noch gar nicht so lange her, hat mich dann auch etwas aus den Schuhen gehoben. Das war tatsächlich ein 8 Seiten Verlagsvertrag von einem Verlag, der sich selber als Regelverlag nach außen hin gab, also als Standardverlag, der
Ja.
diesen Klassiker anbot. Und ich las die 8 Seiten und ich las also alles Mögliche, was der Autor dem Verlag gegenüber zu tun habe, welche Rechte übertragen werden und. Und ich las und las und ich kam auf Seite 8 an und ich hatte tatsächlich auf den gesamten 8 Seiten nicht einen Paragraphen gefunden, in dem in irgendeiner Form schriftlich fixiert wurde, was der Verleger eigentlich mit alledem tun würde, was der Autor zu erbringen hatte. Also
Genau,
sprich,
verstehe.
die Gegenleistung
Ja,
fehlte. Nach 8 Seiten Rechten und allem von Seiten des Autors fehlte am Schluss das, was der Verleger zu tun hatte.
er verkaufte praktisch nichts.
Der Autor gibt Manuskript,
Ja,
Rechte und
ja.
alles hin, hat aber kein Recht darauf, sein Buchbaby irgendwann mal in der Hand zu halten, weil es schlicht nicht im Vertrag
Ja,
vorkam.
ist klar, ja.
Ne?
Verstehe, das
Also
ist eine Frechheit.
der Standardaustausch der Leistungen, um jetzt mal im juristischen
Ja.
Sprachgebrauch zu bleiben, ist natürlich Manuskript gegen Buch und Geld. So ganz vereinfacht. Ne? Und da erwarte ich natürlich in einem Vertrag auch, dass da steht, du gibst mir dein Manuskript mit den daran hängenden Rechten und ich mache daraus, was folgt. So, und da unter was folgt steht normalerweise, das ist immer jetzt Standard, moderner Standard, ein E-Book, ein Print, Softcover, Taschenbuch und dann eine festgelegte erste Auflage und das Recht, eventuell zweite Auflagen zu machen. Das ist so Usus. Dann weiß ich genau, was ich bekomme, wenn ich mein Manuskript dem Verlag übergebe und den Verlagsvertrag unterschreibe.
Verstehe ich. Und jetzt fällt mir gerade ein, ich habe einen Vertrag bekommen, in dem zum Beispiel nicht drin steht, wie groß die erste Auflage sein soll und von einer zweiten schon gar nicht die Rede war. Was soll ich davon halten?
Das ist zumindest mal ein Schritt mehr als der Super-GAU, wo gar nicht drin steht, dass das Buch überhaupt veröffentlicht wird, geschweige denn wie.
Ja.
Wir sind also schon mal so weit, es wird ein Buch geben und wir haben sogar ein oder zwei Veröffentlichungsformen festgelegt. Ob man jetzt unbedingt die Erstauflage festlegen muss oder ob man das letztlich dann einem späteren Zeitpunkt und einer und mich vielleicht auch sogar dem Verlag überlässt, das lasse ich mal dahingestellt, das ist nicht schmerzhaft. Der Verlag wird, wenn er sich verpflichtet hat, zum Beispiel ein Taschenbuchprint zu machen, sehr genau überlegen, wie hoch die Auflage sein soll, wie sich die Verkaufsaussichten gegenüber den Druckkosten verhalten, wie die Lagerkosten sind und so weiter. Und da kann man sich bei einem seriösen Verlag durchaus auch auf das Urteil verlassen. Und da muss auch nicht in 5er-Schritten die Anzahl der zu druckenden Exemplare drin sein. Beteilige ich mich in irgendeiner Form an den Druckkosten, sieht das anders aus. Denn dann habe ich ja innerlich auch ein gewisses Vertriebsziel oder eine gewisse Vorstellung. Und wenn ich sage, ich nehme 18.000 Euro in die Hand, um ein fertiges Buch zu haben, dann habe ich natürlich auch eine Vorstellung davon, wie viel Bücher das sein sollen, die ich für die 18.000 Euro in die Hand bekomme. Da finde ich, bei so einem Vertrag müssen wir die Auflage schon reinschreiben.
Verstehe, ja. Okay.
Was muss sonst noch rein? Der Klassiker, bei dem der Laie üblicherweise ausschaltet, und das ist durchaus nachvollziehbar, ist natürlich die Rechteübertragung. Ne?
Ja.
Das ist die größte Anzahl Zeichen im Verlagsvertrag, entfällt darauf, Paragraphenketten abzubilden. Und da kann ich nur jedem raten, der das vielleicht zum ersten Mal macht, sich tatsächlich das Urhebergesetz mal aufzurufen. Es gibt übrigens für alle Gesetze in Deutschland eine wunderbare, stets aktuelle Seite, gesetze-im-internet.de, ganz offizielle Seite. Da kann man sich die Gesetze raussuchen und in verschiedenen Formaten ansehen und auch kostenlos downloaden. Und dann sollte man sich nicht für jedes Einzelne, aber wenigstens für die Rechte, wo es einem schleierhaft ist, was dieser Text, der da steht, meinen könnte, mal diese Paragraphenkette folgen. Das Urheberrecht ist nämlich tatsächlich ganz gut zu verstehen. Das ist noch sehr nah an der Normalsprache und noch nicht ganz total abgehobenes Juristendeutsch. Und wenn dann da was steht von öffentlicher Wiedergabe, dann findet man diese öffentliche Wiedergabe eben auch im Urheberrecht und hat dann ein Bild. Was heißt es eigentlich, wenn ich das Recht auf öffentliche Wiedergabe jemand anderem in die Hand gebe? Ne? Und was heißt
Verstehe.
eigentlich überhaupt Nutzungsrecht? Und was heißt unbeschränkt? Und was heißt räumlich unbeschränkt und zeitlich unbeschränkt? Wenn ich mir das nicht erschließen kann, kann ich es einfach mal nachlesen. So viel Zeit sollte sein, bevor ich den Füller nehme. Und wenn mir mein Verleger praktisch im Kreuz steht und sagt, wenn Sie den Verlagsvertrag nicht innerhalb von 2 Stunden zurückschicken, Punkt, 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 dann sollte ich sehr genau überlegen,
Ja,
ob ich
ja.
das überhaupt unterschreibe.
Wie immer bei solchen drängelnden Dingen,
Ja,
ja,
ne,
das ist völlig
das
richtig.
genau.
Nee, verstehe ich. Aber da du gerade von den Rechten, die übertragen werden, sprichst, ich verkaufe ja sozusagen ein Buch, das ich dann geschrieben habe. Da ich ja selber ein Radio bin mit eigenem Tonstudio, wir machen auch Hörbücher selber und so weiter, habe ich dann gesagt, ich möchte gerne alles, was mit in der Richtung im Vertrag mit übertragen würde, ausklammern.
Ja.
Kann ich das einfach so tun?
Also du kannst es nicht einfach durchstreichen. Du musst dir das ganz klassisch vorstellen. Das ist nicht anders als beim Einkaufen oder beim im Internet bestellen. Es gibt dieses Vertragsangebot und genau dieses Vertragsangebot liegt vor dir auf dem Schreibtisch. Wenn du da jetzt drin rummalst, dann veränderst du dieses Angebot und dann kannst du eben das Angebot nicht annehmen, sondern du stellst ein Gegenangebot. Und dann ist dein Vertragspartner wieder am Zug. Also so easy ist es nicht. Ich riskiere, dass der andere Nein sagt, statt ja.
Verstehe, das kann ich nachvollziehen, natürlich, ja.
Was ich aber natürlich immer machen kann, ja, und auch machen sollte, ist nachfragen. Ganz klassischer Fall ist entweder zum Beispiel das Hörbuchrecht. Das habe ich ganz häufig, dass Autoren fragen, kann ich mir entweder das Recht einräumen lassen, mein Buch selbst einzulesen? Geht das? Oder kann ich Hörbuch grundsätzlich ausschließen, weil ich das gar nicht machen lassen möchte oder weil ich das selber in der Hand behalten möchte? Ein Vorschlag, eine Frage sollte bei einem Verlag gehört und beantwortet werden. Und wenn die Antwort Nein lautet,
Dann
liegt der
ist
Ball wieder bei mir im Spielfeld, dann muss ich mir
genau.
überlegen, will ich den Vertrag unter den geänderten Konditionen trotzdem abschließen? Das geht.
Aber Entschuldigung, da sind wir natürlich sofort bei der Vertragsdauer. Also ich habe gehört, dass viele Leute schon damit arbeiten oder zu mir kommen und sagen, ja, aber jetzt nach einem Jahr, da habe ich das Ding, haben sie mir das angeboten, ich soll das zurückkaufen. Was machen wir damit?
Also das Angebot ist legitim, natürlich. Beide Seiten sind erstmal in einem bestehenden Vertragsverhältnis gebunden. Das gehen wir wieder vom Standardvertrag aus, zeitlich und räumlich und gegenständlich erstmal unbeschränkt ist. So. Also wir haben anders als beim befristeten Arbeitsvertrag kein Ablaufdatum. Das Ablaufdatum, was wir haben, ist das Urheberrecht, aber das urheberrechtliche Schutzdatum, aber das da diskutieren wir nicht drüber. Wenn jetzt der Verlag recht früh kommt und sagt, das Werk hat am Markt nicht den Erfolg, den wir ihm zugeschrieben haben, und wir bieten dir die Vertragsaufhebung an, dann ist das ein Angebot, genauso wie das Abändern des ursprünglichen Vertrages ein Gegenangebot ist. Ich muss da nicht zu Ja sagen. Ich muss nur mit den Konsequenzen leben können. Die Konsequenzen für den Verlag werden sicher sein, dass keine weiteren Marketingmaßnahmen zu meinen Gunsten, betrieben werden für ein Buch, was sich nicht verkauft. Und ich muss natürlich auch damit rechnen, dass die entsprechenden Rückläufer aus dem Buchhandel von meinem Honorar, wie in der Regel vereinbart, abgezogen werden. Und ich muss damit rechnen, dass der Verlag auch nicht wieder versuchen wird, die am Markt zu positionieren, sondern entweder, jetzt kommen zwei technische Begriffe, verramscht oder makuliert. Das heißt, er wird für die Bücher einen anderen Weg suchen. Nach einem Jahr ist sehr früh, ist auch buchpreisbindungstechnisch noch nicht ganz so einfach, da schon anzupassen. Aber so nach 2 Jahren ist das durchaus üblich, dass Verlage ihre Programme bereinigen. Doch, das geht. Ich müsste mir dann überlegen, will ich meine Bücher zum Autorenpreis abkaufen? Bin ich bereit, die im Supermarkt für 2,99 in der Krabbelkiste wiederzufinden und sage, okay, neues Buch, neues Glück. Da kann ich mir meine eigene persönliche Wohlfühlstrategie zurechtlegen und versuchen, mich mit dem Verlag darauf zu einigen. Also unseriös ist das Angebot nicht. Nach einem Jahr ist sehr früh, ist auch recht unwahrscheinlich, weil man dann auch noch mit fremden rechtlichen Regelungen kollidiert unter Umständen. Aber nach 2 bis 3 Jahren ist das durchaus üblich, dass Verlage kommen und Verträge auch gerne wieder aufheben möchten.
Ein wichtiger Punkt, denke ich mal, der vielen begegnet, ist die Abrechnung und auch der Abrechnungszeitraum.
Ja.
Oftmals steht es ja auch in Verträgen drin, vor allen Dingen wie abgerechnet wird, nach welchen Zahlen, zum Beispiel, was ich der Laden Netto Verkaufspreis oder wie er heißt, ich weiß es gar nicht so auswendig. Das ist sicherlich eins. Das, was du sagtest mit dem Vorschuss, ist ja eher selten.
Selten ist es inzwischen nicht mehr. Es ist für viele Autoren zu einem vertretbaren Zwischending zwischen vollständigem Self-Publishing und Warten auf einen reinen Verlag geworden. Dass sie sagen, also ich bin bereit, bestimmte Dinge einem Verlag zu bezahlen, damit ich unter einem Verlagsnamen, unter einem sogenannten Imprint veröffentlicht werde und nicht als Self-Publisher. Aber ich weiß, was du meinst, ja.
Und ja, und also ich habe nämlich neulich eine Sendung gemacht mit jemandem, der wirklich viele Bücher verkauft, richtig viele Bücher verkauft. Und da sprach ich auch von diesem einmal im Jahr oder manchmal auch zweimal im Jahr, diese Abrechnung dessen, was wirklich verkauft wurde. Und die lächelte nur und sagte, nein, das ist für mich eher nur so ein Add-on. Eigentlich leben wir, und sie meinte auch andere Autoren, dort mit von dem, was uns als Vorschuss bezahlt wird. Also mit anderen Worten,
Ja,
muss ich da noch was anderes
großes,
achten?
großes Thema. Also ich knie nieder vor jedem Autor, der die Macht hat, einen Regelverlag einen Vorschuss abzutrotzen. Im Belletristikbereich dürften das wirklich nur die Großen sein, die ganz großen Namen, bei denen der rot-weiße Aufkleber der Bestsellerliste praktisch schon im Coverentwurf enthalten ist.
Verstehe.
Anders sieht es tatsächlich aus im Sach- und Fachbuchbereich. Da gibt es durchaus Usancen, Autorenvorschüsse zu zahlen. Die Höhe davon variiert auch Fachkräftemangel. Je größer der Fachkräftemangel für das entsprechende Sachbuch ist
Klar,
in
ja.
den Autorenreihen, desto besser kann ich pokern. Aber bitte, man sollte so als Normalautor, der eben nicht mit diesem rot-weißen Aufkleber sofort gesegnet wird, sich da auch nicht zu hohe Gewinnerwartungen machen. Es ist tatsächlich eine wortreiche und brotlose Kunst für die meisten.
Ja, das ist zweifellos richtig. Vielleicht aber etwas konkret nochmal.
Ja.
Was sind denn aus deiner Sicht die größten Stolpersteine? Was passiert am meisten?
Der Klassiker, an dem sich immer wieder Dinge reiben. Ich habe einen Auftrag eines Verlages bekommen. Das war auch so einer, wo sich wirklich die Nackenhaare aufgestellt haben. Da ist der Autor allen Ernstes hingegangen und hat das Buch, was er auf Deutsch eingereicht hatte, also verrechtet hat, wie wir sagen, das ist publiziert worden, sogar relativ zügig. Und dann ganz plötzlich verkündete er auch noch in der Autorengruppe: Hey, mein Buch ist jetzt auch auf Französisch in Frankreich erschienen. Und der Verlag ist fast vom Stuhl gekippt. Warum ist er vom Stuhl gekippt? Ja, weil man nicht drüber gesprochen hat. Dann hätte der Verlag ihm nämlich sagen können: Du, die Übersetzungsrechte sind üblicherweise in den Standard-Verlagsverträgen von uns an uns gegeben. Du hast kein Recht darauf, irgendwo in einem anderen Land unter einer anderen Sprache, in einem anderen Verlag, da das Buch noch mal zu geben. Nun war das
Verstehe.
auf dem Markt und nun ging es darum, wie beseitigen wir das wieder? Wie wir das beseitigt haben, machen wir ein anderes Mal. Aber daran siehst du, es scheitert oft am vorher mal drüber gesprochen haben und mit beiderseitig klaren Vorstellungen voneinander da reingehen. Dann kommt immer das Argument: Meine liebe Frau Kobler, haben Sie mal versucht, mit dem Verlag zu reden, bevor Sie seinen Vertrag unterschreiben? Lieber Autoren, wenn ich nicht schon vorher mit dem Verlag sprechen kann, dann kann ich es hinterher bestimmt nicht mehr.
Schon richtig, ja. Schon richtig.
Ich muss mich ja nicht als kompliziert darstellen und als besserwisserisch. Ich kann es ja auch umgekehrt machen. Ich kann ja auch sagen: Ich habe euren Vertrag, ich würde den am liebsten sofort unterschreiben, aber darf ich bitte was dazu fragen? Und wenn der Verlag mich dann schon abbügelt und sagt: Hör mal, was kommst du hier und willst was fragen? Dann habe ich, glaube ich, schon einen guten Eindruck davon, ob ich da an der richtigen Adresse bin. Gerade dann, wenn ich als Verlag mir ein Manuskript ausgeguckt habe und gesagt habe: Ich sehe in diesem Manuskript Potenzial und ich bin ein, sagen wir mal, vernünftig arbeitender Verlag, dann gehe ich ja aber trotzdem, also ich habe ja auch ein Interesse daran, das Manuskript dann auch verrechtet zu bekommen. Und wenn der Autor in vernünftiger Form eine Frage stellt, sollte ich in der Lage sein, meinen Verlagsvertrag zu erklären.
Ja, natürlich.
Bei allem
Also
Machtgefälle, auch ein Arbeitgeber sollte mir ja sagen, wenn ich einen Arbeitsvertrag bei ihm unterschreibe, was er genau von mir will. Ja. Übrigens, du hattest nach typischen Fallstricken gefragt.
Ja.
Typische Fallstricke sind das Nicht-zu-Ende-Lesen der Honorarklausel. Das Nicht-zu-Ende-Lesen. Abteilung Gier frisst Hirn. Die Honorarklausel sagen normalerweise, für welche Rechteausübung der Verlag dem Autor welches Geld schuldet.
Ja.
Du hast schon die Abrechnung angesprochen, in der Regel jährlich, allerdings nicht zum 31.12., sondern etwas später. Und da kommen wir zu dem We Bitte weiterlesen. In den folgenden Absätzen werden nämlich üblicherweise die Abzüge nochmal dargelegt, die von diesen Honoraren noch gemacht werden dürfen. Und die sind durchaus branchenüblich. Das ist also kein böse Betrugsmasche von Verlagen, sondern da gibt es einfach Branchenüblichkeiten. Zum Beispiel, dass zum Rezensionsexemplare nicht vergütet werden. Ist ein Klassiker. Oder nur anteilig vergütet werden. Dass zurückgekommene Bücher, also Bücher, die in den Handel gegangen sind, im Handel für nicht verkäuflich gehalten wurden und zurückgegeben wurden, auch wieder zurückberechnet werden können. Da sollte ich also mit dem Ausgeben des Honorars, was ich bekommen habe oder was mir zusteht für ein Jahr, ein bisschen warten. Es könnte durchaus sein, dass davon später bei einer weiteren Abrechnung noch abgezogen wird. Das erklärt auch, warum die Verlage sich üblicherweise 3 Monate Abrechnungskarenz ausbedingen in den Verträgen. Sie rechnen kalenderjährlich ab, also vom 1.1. eines Jahres bis zum 31.12. wird geguckt, wie oft hat sich mein Buch als Print, als E-Book, als Hörbuch verkauft, folgen dem entsprechenden Schema, das im Vertrag niedergelegt ist, kommen auf die Summe X. Und dann warten Sie, da brauchen Sie die Zahlen zu. Und die Verkaufszahlen abzüglich der zurückgegebenen steht in der Regel erst ungefähr Ende März fest. Also die meisten Verlage sind dann schon eher in diesem Abrechnungsschema. Man sollte also nicht am 1.1. des neuen Jahres da stehen und sagen, so, letztes Jahr im August ist mein Buch erschienen und jetzt kommt der große Scheck.
Das ist eine gute Information, denke ich mal. Da
Genau.
gucken acht viele wahrscheinlich nicht drauf. Das könnte gut
Genau.
sein,
Und
ja.
also 2 weitere schöne Stolpersteine. Du hast ja so nach Fallstricken und Stolpersteinen gefragt. Einer ist mir tatsächlich selber fast durchgegangen. Da habe ich Glück gehabt, dass man mit meinem Verlag tatsächlich reden konnte, persönlich. Mein Pseudonym hat sich gebildet, bevor ich einen Verlagsvertrag bekommen habe. Und typischerweise steht im Verlagsvertrag zu Pseudonymen etwas drin. Gibt dann 2 Grundmodelle. Das eine ist, das Werk erscheint unter Pseudonym, offen oder geschlossenes Pseudonym. Und der Autor darf sein Pseudonym auch für andere Werke nutzen oder das Pseudonym wird ausschließlich in
Das
diesem.
kenne ich auch, ja.
Ne, die Ausschließlichkeit ist häufiger. Und diesen Passus hätte ich tatsächlich vor lauter Freude über einen Verlagsvertrag fast überlesen. Habe ihn dann doch noch gesehen und habe da tatsächlich dann bei aller Freude so mein ganzes Rückgrat zusammengeschustert und nachgefragt, ob man das vielleicht streichen könnte, weil ich bei einer Anthologie einen Teil des Buches, das dann verrechnet wurde, schon veröffentlicht hatte unter dem Pseudonym. Und der Verlag hat es sofort anstandslos gestrichen und hat gesagt, okay, die Georgie bleibt deine und die kannst du für alles nutzen, was du möchtest. Wir nehmen den Passus einfach raus. So.
Na,
Ne?
das ist
Also das
super,
geht
ja.
durchaus. Das ist ein Stolperstein, auf den sollte man achten, wenn man unter Pseudonym veröffentlichen möchte. Wenn man sich das hat, wenn man das schon anderweitig genutzt hat, sollte man das mitteilen und sollte darauf achten, ob man dann tatsächlich noch exklusiv übertragen möchte, kann und darf.
Was mir ab und zu mal untergekommen ist, auch mir selbst schon teilweise untergekommen ist, ist, wir reden ja von Nebenrechten und da gibt es ja allerhand Nebenrechte, unter anderem auch so schöne Sachen wie Film-, Übersetzungs- und Hörbuchrechte. Wir hatten es vorhin schon kurz mit den Hörbuchrechten. Wie sieht denn das da aus mit den Finanzen? Ich meine, unter Umständen kann man ja viel Geld verdienen, wenn man verfilmt wird. Wer verhandelt das eigentlich und wie geht das? Wie ist das geregelt?
Wer verhandelt das? Wie ist das geregelt? Das verhandelt und regelt das Leben. Tatsächlich, also die Antwort ist ebenso banal, wie sie klingt. Es kommt schlicht darauf an, wie die Filmindustrie überhaupt auf das Werk aufmerksam wird. Ist der Erstkontakt über den Autor, wird der Autor den Verlag über das Interesse informieren und dann bleibt man sinnvollerweise auch zusammen in der Verhandlung, weil der persönliche Kontakt ja über den Autor entstanden ist. Grundsätzlich, wenn man im Standardverlagsvertrag ist und man hat die Filmrechte mit verrechnet, darf es der Verlag theoretisch alleine. Dürfen darf er. Er wird es nicht tun, wenn er sich mehr verspricht, wenn der Autor eingebunden ist. In gewisser Weise, das würde jetzt aber eine eigene Sendung füllen, wie weit das geht, muss der Autor eigentlich alles dulden, was dann beim Umschreiben eines belletristischen Romans in ein Filmdrehbuch, was da so verändert, gestrichen, umgeschrieben wird. Das füllt ganze Rechtsprechungsordner. Aber grundsätzlich gilt, verhandeln sollten immer die, die miteinander in Kontakt stehen. Der Verlag ist immer mit im Boot, weil er in der Regel die Rechte hält. Und er entscheidet damit natürlich auch final, deswegen ausschließlich, ob es gemacht wird oder nicht.
Verstehe. Und das kann er auch vollständig blockieren, dann unter Umständen.
Er könnte das theoretisch blockieren, aber was hätte er davon? Denn das Honorar, was dabei rumkommt, steht ihm ja zum Teil zu. Denn er ist der Inhaber der Rechte. Und wenn ich etwas innehabe, darf ich es eben auch zu Geld machen.
Ja, also ich meine, ich könnte jetzt Probleme konstruieren, die das andersrum darstellen, indem ich sage, wir möchten diesen Film auf keinen Fall von Nordkorea gedreht haben. Also,
Ja.
aber
Ganz genau,
das
also genau, aber
ne?
da kommen wir wieder an das, was ich
Ganz,
meinte
ganz
mit
woanders
der
hin.
eigenen Sendung. Ne, da geht es dann auch wieder darum, wenn ein Buch irgendwann völlig entfremdet wird oder was völlig Neues daraus entsteht, dass nur noch die Grundidee übrig bleibt. Oder der Klassiker bei einem berühmten Spiel um Throne kam der Autor plötzlich nicht mehr weiter und die Filmrechte waren schon verkauft von dem Buch, das da kommen sollte. Auch da hat man Lösungen gefunden.
Okay, ja, verstehe. Das sind aber wirklich Feinheiten schon und da geht es unter Umständen ums Eingemachte
Ja,
sozusagen.
ganz genau. Und da kann man sich dann auch wirklich, das eben nicht im Sinne der Eigenwerbung, sondern grundsätzlich, dafür gibt es Spezialisten in meinem Berufsstand, die genau solche Rechte ausverhandeln, mit Verlagen, für Verlagen, gegen Verlage, und die da auch genau wissen, was geht und was nicht geht und einen auch gut beraten als Autor. Und da ist man dann auch gut beraten, dieses Geld in die Hand zu nehmen, denn damit kann man unter Umständen sich weitaus mehr Geld dann bei der Verrechnung sichern.
Nun ist mir schon öfter untergekommen und es wissen auch viele andere Leute, dass der Börsenverein des deutschen Buchhandels Verträge empfiehlt, Standardverträge empfiehlt, unter anderem auch
Richtig.
solche, worüber wir gerade reden. Kann ich darauf vertrauen, wenn ich einen solchen finde, der von einem Verlag kommt, oder muss ich mir dann nochmal echt mal größere Gedanken machen?
Also Vertrauen, die Kollegen vom Börsenverein würden mich köpfen, wenn ich was anderes sagen würde. Nein, die haben sich Gedanken darüber gemacht, wie man die gute Geschäftspraxis eines Standardverlages in einen guten Vertrag gießen kann, der möglichst verständlich ist. Und genau das ist das, was sie an Mustern anbieten. So, und wie jedes Muster, was ich von Fachleuten erstellt finde, muss ich so viel vom Inhalt verstehen, dass ich sagen kann, ja, passt zu mir. Genauso wie ich mir ein Stoffmuster für eine Couch geben lasse im Möbelgeschäft und schaue, ist es eher diese Farbe oder eher diese Farbe und ist es eher Leder oder Stoff oder was auch immer. Genauso muss ich auch mit diesen Musterverträgen grundsätzlich umgehen. Lesen, gucken, ob ich es verstehe, ob es für mich passt und im Zweifel sagen, nee, ich bin hier so ein super Sonderfall, so ein Mustervertrag geht nicht. Umgekehrt, ich kriege einen solchen Vertrag vorgelegt, dann habe ich natürlich schon mal die Sicherheit, dass da keine versteckten Dinge drin sind. Denn diese Verträge, diese Musterverträge, die werden ja auch besprochen mit Schriftstellervereinigungen. Es ist also nicht so, dass die einseitig gemacht werden nur. Und natürlich gibt das eine gewisse Gewähr dafür, dass da nichts Verstecktes drin ist. Trotzdem eben Pseudonymklausel. Schauen, will ich das? Hörbuchverrechnung, ist das meins? Oder spreche ich nochmal mit dem Verlag drüber? Die Eingriffe, die ich vornehmen möchte, offen transportieren und bei einem negativen Feedback, nein, machen wir nicht. wir ändern das nicht. Nochmal drüber nachdenken, kann ich nachgeben? Wo kann ich vielleicht nicht nachgeben? Ne? Vielleicht ist es mir ja gar nicht so wichtig, ob der Verlag bei meinen Lesungen den Büchertisch unter seinen Fittichen hält oder ob ich Autorenexemplare anbiete. Dafür ist es mir aber vielleicht wichtig, wie bei dir, die Hörbuchrechte zu behalten. Oder mir sind umgekehrt die Hörbuchrechte nicht wichtig, weil ich mich sowieso freue, wenn das irgendeiner für mich liest. Dafür möchte ich aber gerne unbedingt meine eigenen Exemplare auf dem Büchertisch liegen haben und so eine eigene Kasse dafür haben. Ja, also da hat ja jeder so sein Geschmäckle und das macht Verträge aus. Man kann sich an Muster halten und muss diskutieren, wo man davon abweichen will.
Vielleicht können wir zum Schluss, wir müssen ja langsam schon mal wieder auf die Uhr gucken, nochmal über Verträge, die letztendlich auch Self-Publisher schließen mit ihren Partnern, sei es dieser große Amazon oder seien es diverse andere und auch kleinere Einrichtungen. Gibt es dort etwas wirklich
Ja,
Besonderes, worauf man achten muss?
der Leistungskatalog. Also genau, das schließt tatsächlich die Sendung wunderbar ab. Wir haben eben das Extrembeispiel gehabt. Wir haben einen Verlagsvertrag, in dem die Pflichten des Verlages gar nicht im Vertrag geregelt sind. Der Self-Publisher ist freundlich gehalten von meiner Seite, sehr, sehr intensiv in diese Dinge hineinzugucken. Wenn wir vom großen A, sprich KDP, reden, dann ist das ja im Wesentlichen ein Upload von Daten. Und darunter liegen einige Serviceleistungen, die ich dazu buchen kann. Da sind wir noch recht, das ist recht überschaubar aus eigener Erfahrung. Schwieriger wird es, wenn wir im Bereich Self-Publishing sind, dass man tatsächlich alles selber organisiert oder auf einen Anbieter zugeht, der einem diese Einzelleistungen, Lektorat, Korrektorat, Cover, Satz und so weiter, gegen je als Bausteine anbietet. Da heißt es, in jedem Vertrag genau nachschauen, welche Rechte gebe ich aus der Hand, damit ich nun ja nichts doppelt aus der Hand gebe, und was bekomme ich als Gegenleistung für mein gutes Geld? Was kommt für die 18.000 Euro der 16-Jährigen eigentlich am Schluss raus? Ja, also was kommt raus? Das geht von wie viele Bücher, in welcher Qualität, welche Machart, in welchem Druck sind wir, Druckbereich, also ist es innen schwarz-weiß oder haben wir vielleicht sogar einen Innenbunddruck, sind da Illustrationen drin, wird mir der Satz abgenommen oder mache ich den selber? Bis hin zu der Frage, wenn es zum Beispiel ein E-Book ist, wo wird das Ganze überhaupt angeboten? Wo wird es gespeichert? Was darf ich danach noch damit tun? Kann ich das ständig abändern oder habe ich eine gewisse Ruhenspflicht oder ähnliches? Also wirklich sich hinsetzen, so weh das tut und so langweilig das auch ist, aber vielleicht gibt es ja den verregneten Sonntagnachmittag, an dem kein Sport im Fernsehen kommt und man auch nichts Gutes zu lesen hat und dann sollte man sich den Vertrag nehmen und lesen. Und wenn der so undurchschaubar ist, dass man gar nicht mehr weiß, was man tut, hat man schon ein gutes Indiz dafür, was man lassen sollte.
Genau, ja, das denke ich auch. Und was ich gelernt habe, ist für mich persönlich, ist, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, wenn mir ein Bauch sagt, lass das sein, dann sollte ich zweimal hinhören, was der Bauch sagt.
Genau, also wir nehmen aus der Sendung heute mit, hör auf dein Bauchgefühl und wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Ganz genau. Und wer wirklich wissen will, wenn Fragen sind, der kann ja auch durchaus Fachleute fragen. Insofern,
Davon mal ganz abgesehen.
es gibt ja welche, los ist ja nicht. Und die Verbände helfen ja auch zum Beispiel, je nachdem, welche man da hat.
Absolut. Und gerade auch bei den Problemen, was wir angesprochen haben mit dem, wann muss der Verlag denn jetzt endlich mal starten, da haben die Verbände auch durchaus Richtwerte und Richtsätze an der Hand, die vielleicht sehr geschärft sind auf den einzelnen Verlag oder auf die jeweilige Buch, das jeweilige Genre.
Ja, das ist völlig richtig. Und wir haben jetzt ein bisschen ausgeklammert solche Dinge, die natürlich auch mit Büchermachen zu tun haben, wie Covergestaltung und Lektorat und sowas. Aber das hören wir ja in der nächsten Sendung und da werden wir uns damit echt beschäftigen. Obwohl es dann durchaus auch im Vertrag eine Klausel geben kann. Ich habe das auch schon gesehen, das ist gar nicht so selten, dass die Covergestaltung vollständig in den Händen des Verlages lag. Also insofern ist das auch ein Punkt, der eigentlich hier mit dazugehört, aber wir greifen ihn beim nächsten Mal in der nächsten Sendung auf. Machen wir das so.
So
Okay?
machen wir das.
Nun sind wir schon am Ende unserer Sendung über Verlagsverträge und was man als Autor darüber wissen sollte. Ich habe eine Menge Neues gelernt und einiges ist mir wieder in Erinnerung gekommen. Ich denke, das Schreiben, Verlag finden und sein Buch in der literarischen Welt zu vertreten, ist schwierig genug. Dann braucht man nicht wirklich auch noch andere Probleme und schon gar keine Vertragsprobleme. Diese Gefahr ist durch unsere Sendung vielleicht ein klein bisschen kleiner geworden. Danke, Nadja, dass du uns so viele wichtige Informationen rübergereicht hast. Und liebe Zuhörende, nicht vergessen, bewusst publizieren ist die beste Voraussetzung für Erfolg. Die nächste Folge erscheint am 15. jeden Monats und vielen Dank, liebe Nadja, dass du bei uns
Sehr
warst.
gerne, bis bald.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.